Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du dein Volk verschonst. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht auf unsere Schuld schaust und nicht auf unsere Sünde und unsere Übertretung, sondern dass du, Vater, ich bitte dich, dass du auf das Blut deines Sohnes schaust. Und wenn im Alten Testament irgendjemand das Gesetz gebrochen hat, und er kam mit einem makellosen Lamm, dann hat der Priester das Lamm untersucht und nicht den, der das Lamm gebracht hat. Und genauso wollen wir zu dir kommen, Vater. Wir kommen mit dem Blut Jesu Christi an unseren Händen und auf unserem Haupt. Und während der Teufel uns verklagt und uns bei dir verklagt, so wissen wir, dass du nicht uns untersuchen wirst, sondern du wirst das Opferlamm untersuchen. Und wir wissen, dass dein Opferlamm makellos ist und keine Fehler hat. Und deshalb nehmen wir Autorität über jeden anklagenden Gedanken und wir weisen jede Selbstanalyse und jedes um sich selbst drehenden Gedanken weisen wir ab. Ich nehme Autorität über jeden Gedanken, der bewirkt, dass wir uns um uns selbst drehen. Und auch alle religiösen frommen Gedanken, wie ich möchte befreit werden, ich möchte Buße tun, ich möchte Überführung und all dieses, wenn sie bewirken, dass wir uns nur um uns selbst drehen, dann haben die hier heute nichts zu tun. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir haben einen Fürsprecher zur Rechten des Vaters. Und wir vertrauen darauf, Jesus, dass du ein guter Rechtsanwalt bist. Und uns so verteidigen wirst, dass wir freigesprochen werden. Danke dafür. Amen. Bevor die Predigt ich mit dem loslege, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, will ich noch ein, zwei Worte zum letzten Donnerstag sagen. Und zwar Psalm 37, Vers 1 und 2. Es gibt hier zwei Predigten. Ärgere dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Erzürne oder ärgere dich nicht über den Bösen, über die Bösen. Und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Und ab Vers 7 lese ich weiter. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Ärgere dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Ärgere dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. Und Vers 12. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen, aber der Herr lacht über ihn, wenn er sieht, dass sein Tag kommt. Es ist sehr klar, was hier steht. Wir sollen uns nicht ärgern. Okay, aber hier steht, wir sollen uns nicht über böse Menschen ärgern. Wir sollen uns nicht über Übeltäter ärgern. Wir sollen uns nicht über Leute ärgern, die Arglist ausüben. Das bedeutet, Leute, die absichtlich verführen. Auch über die sollen wir uns nicht ärgern. Wie viele Christen gibt es, die sich über Verführer ärgern? Sehr viele. Das ist Kritik. Das ist nicht Unterscheidung, das ist nicht Ermahnung, das ist nicht Disziplin, das ist Kritik. Wenn wir uns über die Bösen ärgern, dann haben wir A, keinen Glauben, dass Gott ihn ausrotten wird oder entfernen wird, dass Gott sich um ihn kümmern wird. Wir haben den Glauben nicht. B, wir gehorchen nicht dem Wort Gottes, das sagt, wir sollen es nicht tun. Es entsteht nur Böses daraus. Vers 8. Lass, steh ab vom Zorn, lass den Grimm, erzürne dich nicht, ärgere dich nicht, es entsteht nur Böses draus. Selbst wenn du dich über den Teufel ärgerst, wird wahrscheinlich nur Böses draus entstehen. Auf jeden Fall, wenn du dich über den Gottlosen ärgerst, wird Böses draus entstehen. Und wenn in deinem Herzen der Ärger ist, dann ist in deinem Herzen Böses entstanden und was in deinem Herzen ist, wird aus deinem Mund rauskommen. Und sobald du es aussprichst, hast du das Böse nicht nur bei dir behalten, sondern verteilt. Und auf diesem Planeten gibt es wegen dir etwas mehr Böses, als es vorhin gab. Und Psalm 50, was ist der Gottlose? Wer ist damit gemeint? Ich möchte euch kurz schocken. Psalm 50, Vers 16, da sagt Gott, wen er mit Gottlosen meint. Er meint nicht die Atheisten oder irgendwelche Agnostiker, die gar nicht an Gott oder Übernatürliches glauben. Wen meint Gott mit Gottlosen? Damals gab es solche Leute nicht. Zu den Gottlosen aber spricht Gott. Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Oh, Moment mal. Gott nennt Leute, die von sich behaupten, dass sie mit ihm in einem Bund sind, gottlos. Und Gott nennt die Leute gottlos, die seine Satzungen in ihren Mund nehmen. Das heißt, der Gottlose ist nicht jemand, der nicht an Gott glaubt, sondern ist jemand, der mit dem Mund frommes Zeug labert, wo im Leben ist er aber gottlos geworden. In seinem Alltag ist Gott nicht zu sehen. Und er nimmt den Bund in den Mund. Er sagt, ich gehöre und bin mit Gott in einem Bund. Und dann Vers 17, da du doch die Zucht hast, die Disziplinierung, die Ermahnung, die Zurechtweisung Gottes, das ist ein Gottloser. Und da du meine Worte verwirfst, siehst du ein Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft, dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge klüft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder. Das ist ein Gottloser. Jemand, der voller Kritik ist. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und dann heißt es im nächsten Vers, und wir wissen, dass wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und kein Mörder wird das ewige Leben bleibend in sich haben. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du, das hast du getan, ich habe geschwiegen, da dachtest du, ich sei genauso wie du. Ja, das ist ein Gottloser. Jemand, der voller Kritik ist, der gegen seine Brüder redet, jemand, der denkt, Gott denkt genauso wie ich, ja, jemand, der den Bund in den Mund nimmt, der von sich behauptet, er ist mit Gott in einem Bund. Wir würden heute sagen, der behauptet, er ist wiedergeboren. Oder jemand, der die Satzungen Gottes in seinen Mund nimmt. Aber Gott sagt, diese Leute sind gottlos. Sie sind gottlos geworden. Gott ist nicht zu sehen. Und wir sollen uns nicht über solche Leute ärgern. Wir sollen uns nicht über solche Leute ärgern. Und wenn wir uns über solche Leute ärgern, ja, dann haben wir ein Problem. Und wenn wir uns über die Frommen ärgern, weil die geben auch manchmal Anlass zum Ärgern. Das ist auch nicht erlaubt. Natürlich noch viel weniger erlaubt. Wenn wir uns noch nicht mal über die Gottlosen ärgern dürfen, wie viel weniger dürfen wir uns über unsere Brüder und über die Frommen ärgern? Das dürfen wir auch nicht. So, wir haben keinen Grund, uns zu ärgern. Und jeder, der sich ärgert, hat ein Problem in seinem Herzen. Okay, das war die erste Predigt. Wir schlagen mal auf. Okay. 1. Mose. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev, in die Wüste, das Südland. Das Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. An die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und Abraham rief von dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnte nicht beieinander bleiben, und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pherositer im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht nicht das ganze Land von dir offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Also das Land, durch das der Jordan floss und das vom Jordan bewässert wurde, das Fruchtbare. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Damals war das Land noch nicht so eine Wüste, wie es heute war. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham aber wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue, und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Okay, ein paar Hintergrundinfos zu der Geschichte. Als Gott zu Abraham spricht: Zieh von hier aus, lass deine ganze Familie zurück und verschwinde in ein Land, das ich dir zeigen werde, da hat Abraham nicht gehorcht. Abraham ist ausgezogen, aber er hat seinen Vater mitgenommen und er hat Lot mitgenommen. Und sie kamen an die Stadt. Moment, welche Stadt war das? Moment. Sie kamen nach Haran. Und Haran, der jetzt auf der Karte nachguckt, ist genau in der Mitte. Zwischen Ur, von wo Aram ausgezogen ist, und zwischen dem Land, wo er hin sollte. Es ist genau auf halbem Wege. Und dreimal dürft ihr raten, warum sie auf halbem Wege stecken geblieben sind. Es steht in 1. Mose 11, Vers 31. Vers 31. Und Terach, das ist der Vater von Abraham, nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel aus Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Ur und Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie dort nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran. 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Was hatte der Herr zu Abraham gesprochen? Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, in das ich dir zeigen werde. Lass deine Verwandtschaft zurück. Lass das Haus deines Vaters zurück. Hat er nicht gemacht. Und hier steht, er hatte das gesprochen. Das ist nicht jetzt, was Gott jetzt sofort zu ihm spricht. Er hatte das gesprochen zu ihm. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und so weiter. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, Vers 4, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. So, warum ist Abraham auf halbem Wege stecken geblieben? Weil er Gott nicht ganz gehorcht hat. Weil er seine Verwandtschaft mitgenommen hat. Und Gott sagt ja nichts. Gott ist okay. Aber er wartet da und er kommt erst weiter, wenn sein Vater gestorben ist. Was bedeutet das? Dass wir alle unsere Väter doof finden sollen? Nein. Das bedeutet, dass wir Gott gehorchen müssen. Und das erste Gebot, was in der Bibel steht, das erste und das einzige, was vor dem Sündenfall gegeben wurde, ist: Und die zwei werden Vater und Mutter verlassen. Interessant, ne? Hat Jesus noch vor dem Sündenfall gegeben. Sie werden Vater und Mutter verlassen und ein Fleisch sein. Okay. Ich denke, das erklärt einiges, ja? So, Abraham musste sich von seinem Vater lösen, um Gott zu gehorchen und Gott über seinen Vater stellen. Und anscheinend hat er es nicht geschafft, oder aus welchen Gründen auch immer, aber es hat ihn aufgehalten. Auf halbe Wege. Und erst als der Vater weg war, ist er weitergezogen. Aber Gott hat gesagt, auch deine Verwandtschaft Und nein, hat er nicht gemacht. Lot hat er mitgenommen. Okay, Gott lässt das natürlich zu, wie bei uns auch, wenn wir Gott nicht gehorchen. Gott wird uns nicht sofort mit dem Blitz erschlagen, wenn wir das immer zulassen. Wisst ihr, das Geniale als Gott, und wir werden das gleich noch sehen, das Leute haben oft ein Problem mit Gottes Erwählung und Gottes Vorhersehung und so. Ja? Und sie denken, es würde sich irgendwie mit dem freien Willen widersprechen, überhaupt nicht. Wenn jemand denkt, die Erwählung Gottes widerspricht sich mit dem freien Willen, der hat einfach zu wenig Glauben oder einen zu kleinen Gott. Wir werden gleich sehen. Gott kriegt seinen Willen immer, obwohl er uns niemals zwingt und obwohl er uns immer frei entscheiden lässt. Das erfordert einen etwas größeren Gott. Der muss die Pläne dann ein bisschen, dann wird das Ganze ein bisschen kompliziert. Es wäre einfach, wenn Gott uns einfach zwingen würde und an die Marionetten, an den Stricken ziehen würde und wir hätten keine andere Chance. Nein, Gott lässt uns laufen, wohin wir wollen und am Ende wird sein Plan in Erfüllung gehen. Wir sehen das überall in der Bibel. Okay, Gott lässt Abraham machen und er lässt ihn Lot mitnehmen. Aber wie immer, wenn man Gott nicht gehorcht, und Gott sagt das hier nicht, um Abraham zu ärgern oder um Abraham eine Last aufzulegen. Gott gibt uns kein einziges Gebot, um uns eine Last aufzulegen. Dieses Denken müssen wir ein für alle Mal aus unserem Kopf rauskriegen. Gott gibt uns kein einziges Gebot, um uns eine Last aufzulegen. So etwas tun nur Pharisäer. Jesus sagt über die Pharisäer in Matthäus 23, sie legen euch Lasten auf, die sie selber nicht bereit sind zu tragen. Gott gibt uns Gebote, weil er genau weiß, wenn wir das nicht so, weil das sind seine Spielregeln, das sind die Gesetze, nach denen diese Welt funktioniert. Und er weiß, wenn wir gegen diese Gesetze verstoßen, dann kommen wir in Probleme. Und Gott wusste, wenn er Lot mitnimmt, wird er Probleme kriegen. Und wie viele Probleme hatte Abraham mit Lot? Okay, hier war das erste Problem. Die waren beide zu groß. Gott hat auch Lot gesegnet, Gott hatte kein Problem mit Lot. Sie wurden beide zu groß und sie fingen an sich zu streiten. Und sie mussten sich trennen. Ja gut, so ein bisschen Streit ist ja jetzt noch nicht so tragisch, nicht? Das ist aber eine erste Warnung. Das ist eine erste Warnung. Und sie müssen sich trennen. So, das passiert immer, wenn nicht der perfekte Wille Gottes eintritt. Ja? Es gibt den vollkommenen Willen Gottes oder den ganzen Willen Gottes. Es heißt zum Beispiel von David, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen getan hat. Ja? Und es ist ein Unterschied, ob wir nur den halben oder dreiviertel Willen Gottes tun, ob wir den ganzen Willen Gottes taten. Und Abraham hat nicht den ganzen Willen Gottes getan, er hat Lot mitgenommen. Der ganze Wille Gottes war, lass deine Verwandtschaft bitte da. Okay. Aber Gott hat es zugelassen. Ja. Und Abraham hätte sich wahrscheinlich rechtfertigen können, so wie wir es machen. Aber Gott hat mich doch gesegnet. Ja, hat er. Gott hat dich auch behütet und wird dich auch weiter behüten und so weiter und so fort. Gott hat ihn sogar reich gemacht in Ägypten, ja, obwohl er eigentlich auch nicht nach Ägypten ziehen soll, aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt passiert durch diese Schwierigkeiten, die Gott eigentlich Abraham hätte ersparen wollen, aber Gott lässt Abraham die Wahl und er lässt Abraham auch die Fehler machen. Und dadurch entsteht diese Situation. Und diese Situation bringt Gott nicht in eine Depression, sondern er benutzt diese neue Situation der Schwierigkeiten als ein Werkzeug, um in Abrahams Herzen etwas zu bewirken. Und Abraham sagt hier etwas Erstaunliches. Er sagt, okay, mach, was du willst, Lot. Du kannst dir das gute Land aussuchen, kannst dir das doofe Land aussuchen. Mach, was du willst. Was bedeutet das? Ihr kennt die Geschichte mit Lot. Ne? Lot geht nach Sodom. Dann in Kapitel 14 entsteht ein großer Krieg und Lot wird gekidnappt. Und ich glaube, über 10 Könige oder so sind da zugange und prügeln sich. Und dann steht in Vers 8, da sind die ganzen Könige aufgelistet, und dann Vers 11 steht, und jene, also all die Könige, nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnt in Sodom, und er hat ziemlich viel, ne? Haben wir doch eben in 12 gelesen, in 13 gelesen. Also sie nahmen den ganzen Reichtum von Lot mit und zogen davon. So, So, Vers 14. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte. Keine Ahnung, warum Abram sich erprobte Knechte hielt. Wahrscheinlich war das nicht so nette Nachbarn da. Und mit diesen 318 erprobten Knechten, die in seinem Haus geboren waren, jagte er jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und er befiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verrückte sie bis nach Hobah, das zu Ring von Damaskus liegt. Und brachte alle Habe wieder. Und diese Könige, wie viele sind das, ne? Bevor ich jetzt den Blödsinn erzähle, Vers 8. König von Sodom, König von Gomorra, von Adama, von Zeboim und von Zoar. Das sind fünf. Fünf Könige gegen Kirolaoma, Figoim, Amraphael, Sinea, Arioch. Vier Könige gegen fünf. Okay. Vier Könige gegen fünf. Und mit seinen 318 Knechten macht er die vier oder fünf Könige platt mit ihren Armeen. Nicht schlecht. Braucht wahrscheinlich ein Wunder. Sind bei Gideon. Selbst wenn es erprobte Söldner waren, die er da hatte, gegen vier Könige, bisschen viel. So, aber Lot bringt ihn wieder in Schwierigkeiten. Er ist, ja, aber muss die Konsequenzen seines Handelns ausbaden. Und das Interessante ist, Abram tut das. Abram sagt nicht so, ich bin den Typen losgeworden. Nein, da ist irgendwas in Abram, was sagt so, nein, ich muss jetzt pflichtbewusst handeln, ich muss das machen. Es war ja riskant für Abraham, gegen vier Könige da oder fünf Könige anzugehen. Ja, es ist ja kein Spaß unternehmen, sowas. Okay, und wir kennen die Geschichte Lots. In Petrus steht, dass Lot ein Gerechter war. Okay, er war nicht perfekt, aber er war ein Gerechter. In Petrus steht, dass seine Seele Tag und Nacht gequält wurde. Das heißt, Lot hatte nicht sehr viel Spaß da in Sodom. Dann wissen wir, dass Sodom seine ganze Familie im Grunde verloren hatte. Am Ende blieben seine zwei Töchter übrig. Und Abraham, der sagt, der stellt ja Lot vor die Entscheidung. Lot, wo willst du hin? In die Ebene oder auf die Berge? Da, wo die Jordanaue ist, im Tal, wo das ganze Wasser, wo das fette Land, wo Reichtum und Easygoing ist. Oder wo willst du? Oder willst du in die Berge? Dann gehe ich dahin, wo es schön ist. Und Lot sagt, nö, ich gehe dahin, wo es schön ist. Kein Bock auf die Berge. Und wo ist Lot am Ende gelandet? Lot hat sich freiwillig entschieden. Wo ist Lot am Ende gelandet? Wir lesen das einmal. So, wo ist denn das mit Sodom? 19, genau. Genau. Und es 1929, wenn es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, es waren fünf Städte, es waren nicht nur Sodom, die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Und Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland. Denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Oh, am Ende ist er doch da gelandet, wo er am Anfang war. Obwohl er sich immer freiwillig entschieden hat. Aber am Ende ist er doch nicht da gelandet. Ja? Lot wollte nicht auf die Berge. Das hat er aber mehr deutlich gemacht. Und Lot hat sich völlig frei entschieden, ich gehe da in die Städte. Ich will in die Städte wohnen. Ich habe keinen Bock hier, so ein Bergheini zu sein und auf all die Annehmlichkeiten der Städte zu verzichten. Und am Ende seines Lebens wohnt er in den Bergen. Warum wohnt er in den Bergen? Denn er fürchtete sich. Lot hatte so eine Angst, dass das nochmal passierte. Er blieb da irgendwo in einer Höhle, wie so ein Endzeit-Heini, einer von diesen Verrückten. Und hatte Angst. Weil Lot hätte gleich von Anfang an sagen können, ich bleibe hier in den Bergen. Und wahrscheinlich hätte er dann ohne Angst in den Bergen gelebt. Ja? Aber wisst ihr, das ist Gott. Und wir können nichts, im Endeffekt, langzeitlich gesehen, können wir nichts gegen Gottes Pläne und gegen Gottes Wahrheit ausrichten. Nichts. Wir können uns entscheiden, wie wir wollen. Aber Gott wird seine Pläne durchziehen. Und egal wie wir uns entscheiden, Gottes Plan wird geschehen. Nur, wenn wir Gott ungehorsam sind oder wenn wir die falsche Entscheidung treffen, dann werden wir ein ziemlich ekelhaftes Leben haben, so wie Lot. Ein Leben, wo seine Seele wurde Tag und Nacht gequält. Es ging ihm nicht gut, er hatte ständig, seine Seele, nicht sein Körper wurde gequält, sein Körper ging es wahrscheinlich gut, die hatten alle möglichen Luxusgüter da, um zu essen. Wer die Geschichte mit Sodom und Gomorra kennt, der weiß, dass da in Übersetzung steht, da gab es so Schleimgruben, ist das manchmal übersetzt, das war in Wirklichkeit Ölfelder. Die hatten da Öl und waren ziemlich reich, deswegen waren die auch so wohlhabend, diese Städte. Und deswegen gab es da Sachen, die es im Bergland garantiert nicht gab. Da musste man noch, ne? Seine Schafe alle selber pellen und schlachten. In den Städten gab es ein wesentlich angenehmeres Leben, aber seine Seele wurde gequält. Das heißt, seine Gedanken, er hatte keine Ruhe hier oben, er war wahrscheinlich irgendwie getrieben. Wenn wir die Geschichte genau lesen, was dann passiert, als die Engel da kommen, dann sehen wir, was für Nachbarn Lot da hatte und wie weit er bereit war, Kompromisse mit denen zu machen. Ja. So, es war kein angenehmes Leben. Und am Ende seines Lebens lebte er in Furcht. Lebte er ständig in Furcht, dass sowas irgendwie nochmal passiert. Gott hat nicht mit ihm geredet und gesagt, ich mache das nie wieder oder so, wie es mit Noah hat. Oder wie er ständig immer wieder von Zeit zu Zeit zu Abraham kam. Nein, hat er nicht. Ja. So, wir können machen, was wir wollen. Ja. Aber wir werden die Suppe auslöffeln müssen. Und Gottes Plan wird nicht daran scheitern, nur weil wir Blödsinn machen. Nein. Unser Leben wird doof werden. Okay. Aber Gottes Plan wird nicht scheitern. Gott hat keine Depressionen. Gott lacht über die Gottlosen und spottet ihrer, denn er sieht, dass sein Tag kommt. So, was war mit Abraham? Und wie hat Abraham reagiert? Diese ganze Situation, die hat Abraham sich ja selber eingebrockt. Das war auch eine Suppe, die Abraham auslöffeln musste. Und Abraham sagt zu Lot, mach, was du willst. Ich glaube, Abraham wusste so ein bisschen, Gottes Wahrheit wird sich durchsetzen. Und Abraham hat nicht versucht, Gott zu spielen, er hat nicht versucht, Lot voll zu predigen, Lot, geh da nicht hin, die Stätte ist voller Sünde und so weiter. So, ja. Und wir wissen mittlerweile, wenn ihr hier jetzt länger als ein Jahr wart oder so, dann kennt ihr diese Verse wahrscheinlich, dass Gott uns nach den Götzen in unserem Herzen geben wird. Wird er machen. Und wenn wir einen Drang in unserem Herzen haben, oh, ich will unbedingt das, ich will unbedingt das, ich will unbedingt das. Ja, wir werden das kriegen. Vielleicht hatte Lot den Drang nach Luxus oder Annehmlichkeiten, das weiß ich nicht, das steht hier nicht. Ja? Er wollte auf jeden Fall die Stadt und er hat die Stadt gekriegt. So, war nicht gut. War wirklich nicht gut, langfristig. Ja? Und Abraham war anders. Abraham hat nachgegeben. Er hat zurückgegeben. Und das ist das erste Mal in Abrahams Geschichte, wo Abraham diese Realität des Kreuzes, so nenne ich das, diese Realität des Kreuzes wirklich auslebt. Okay, es ist wahrscheinlich war es schon so, seinen Vater zu verlassen und so, das war auch schwer, oder von zu Hause ausziehen. Ja. Aber Abraham hätte das hier, ist ab. Gott hat ihm nicht gesagt, du musst Lot wegschicken. Gott kam nicht zu ihm und sagt, Abraham, du musst Lot wegschicken. Oder dies und das und jenes. Nein, das steht hier nicht. Abraham hat sich völlig freiwillig gedemütigt und gesagt, such du dir das Beste aus, ich nehme, was übrig bleibt. Und das ist die Gesinnung des Lammes. Das ist das Kreuz. Das ist Jesus. Wie Jesus seid, so gesinnt. Wie Jesus auch selbst war, sagt Paulus im Philipperbrief. Ja, der sich selbst nicht für toll hielt. Ich meine, Jesus hätte wirklich Grund gehabt, sich für toll zu halten. Er war toll. Ja? Aber der sich selbst für nichts erachtete und der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und sich erniedrigte und erniedrigte und erniedrigte und erniedrigte. Und am Ende wurde ihm ein Name gegeben über alle Namen. Und genauso war es hier. Abraham demütigt sich und sagt, entscheide du dich, ich will jetzt hier nicht den Aaron spielt nicht den Moralapostel, er spielt nicht den Propheten, der jetzt Lot da zurechtweisen muss und so. Vielleicht ist Aaron es auch klar geworden, dass er sich das selber eingebrockt hat. Ja? Wenn ihr Psalm 15 lest, die Anleitung, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, also war es 15 oder was der andere? Es gibt zwei Psalmen. Ne, 15, 24. Ja. 15, 24. Der eine Psalm ist, Psalm 24 sagt, wie man auf den Berg des Herrn draufkommt, und Psalm 15 sagt, wie man auf dem Berg des Herrn bleibt, was notwendig ist. Das bedeutet, wer in der manifesten, spürbaren Gegenwart Gottes hineinkommt und wer darauf bleibt. Und ne, doch 15, sorry. Ja, 15 Vers 4. Also die anderen Sachen, ja, wir haben schon einmal darüber gepredigt. Ja, die anderen Sachen kennt ihr oder müsst ihr euch, wenn ihr euch das interessiert, euch selber irgendwie aneignen. Und Vers 4 steht als eine Bedingung, um auf dem Berg, in dem Zelt des Herrn oder auf dem heiligen Berg, das sind beides Bilder für die Gegenwart, für das Leben in der Gegenwart Gottes. Das ist überall im Alten und im Neuen Testament, sogar in Offenbarung, wird dieser Begriff, das Zelt Gottes, die Hütte Gottes, immer noch verwendet. Und da steht als eine Bedingung, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Oder einfach gesagt, wenn jemand weiß, er hat Blödsinn gemacht, aber er ist bereit, seine Konsequenzen auszutragen und nicht davor wegzulaufen oder sich zu drücken. Wenn er weiß, er hat etwas gesagt, ausgesprochen mit seinem Mund, was eigentlich nicht sehr klug war, was ihm eigentlich Schaden bringen könnte, es aber trotzdem hält. Heute bin ich wieder in so eine Situation gekommen. Es geht mir sehr oft, dass ich mit meinem Mund etwas schwöre, etwas rede, zu meinem Schaden, und dann ist die Versuchung so stark, ach komm, du machst das doch nicht. Ich musste einen Kinderwagen kaufen, und ich habe den ersteigert bei eBay, und ich wollte den abholen, das war in der Nähe, und da rufe ich sie an und sagt sie, ja, tut mir leid, ich habe da was vergessen, da fehlt etwas, und ich habe vergessen, das bei eBay anzugeben. Ne? Das ist ein Grund, vom Kauf zurückzutreten. Ne? So, und dann war ich Doofmann, dann hat sie erzählt, da fehlt irgendeine Sache, fehlte da, und ich in meinem Übereifer sage, ah, ist nicht schlimm, wir kaufen ihn trotzdem. Ich habe zu meinem Schaden etwas geschworen. Ja. Und dann erzähle ich das meiner Frau, und ah, nein, das brauchen wir unbedingt. So, Mist. Ja. Und zu meiner Frau, die sitzt zu Hause und guckt sich das gerade per Stream an. Hallo. Wenn ich gerade den Kleinen schlafen liegt, nein, noch nicht. Habe ich dann gesagt, ja, wir können ja vom Kauf zurücktreten. Aber als ich das gesagt habe, denke ich, nein, eigentlich kannst du es nicht. Und, weil du hast es geschworen, du hast deinen Schaden was geschworen und du musst es eigentlich durchziehen. Und die Versuchung war sehr stark. Aber Gott war mir gnädig und hat, ich weiß es nicht, er hat auf meine Schwachheit Rücksicht genommen, und die Frau ist nochmal mit dem Preis runtergegangen, sodass es doch nicht zu meinem Schaden war. Aber wenn sie es nicht getan hätte, ich hätte vom Kauf zurücktreten können. Aber dann hätte ich gegen eine Bedingung verstoßen, um in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Das fällt mir sehr schwer. Und Abraham hat im Grunde das gemacht. Er hat Lot mitgenommen, obwohl er es nicht hätte machen sollen. Und deswegen war Abraham bereit, Lot die Wahl zu lassen. Er hat die Schuld nicht irgendwie auf Gott geschoben, er hat nicht versucht. Wisst ihr, das Falscheste, was Abraham hätte machen können, er hätte zu Lot gegangen und Lot zugepredigt. Das ist, was wir wahrscheinlich machen würden. Oder was wir als Leiter vielleicht machen würden. Wenn ich als Leiter euch einen falschen Rat gebe und der Rat bringt euch in Schwierigkeiten oder bringt euch dazu, dass ihr sündigt, und dann muss ich die Schuld auf mich nehmen. Dann kann ich nicht euch zupredigen und euch irgendwas vorwerfen. Das geht nicht, weil ich bin die Ursache. Und Abraham hat Lot die freie Wahl gelassen, er hat sich gedemütigt. Dann, ein paar Kapitel später, rettet er Lot von den Königen, was ihm sein Leben hätte kosten können. So, Abraham hat nach diesem Prinzip gehandelt. Und Abraham hat nicht nur einmal nach diesem Prinzip gehandelt, sondern es kam noch eine viel größere Prüfung. Nämlich als das Gebot Gottes oder die Verheißung Gottes zögerte sich hinaus. Und wahrscheinlich wartete Abraham: Mein Gott, jetzt mach doch endlich mal, jetzt gib mir doch endlich mal den verheißenen Sohn. Und seine Frau kommt auf eine grandiose Idee. Ja, mach's doch einfach mit meiner Magd und ich adoptiere dann das Kind. Und dann haben wir endlich ein Kind. Dann haben wir Gott auf wunderbare Weise ausgeholfen. Und Gott ist ja ein bisschen langsam und kriegt das ja einfach nicht gebacken mit seinem Wunder. Dann können wir ihm ja helfen. Okay. Abraham macht das. Lässt sich überreden. Aus welchem Grund noch immer. Ja. 16. 1. Mose 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie aber hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Oh! Damit dürft ihr raten, wo die ägyptische Magd herkam. Aus Ägypten. Damit dürft ihr raten, wann war Abraham in Ägypten? Ganz am Anfang seines Lebens. Wo er hätte nicht hingehen sollen. Und als Abraham in Ägypten war, und er hätte da nicht reingehen sollen, er hat sich da in Sünde verstrickt und hat rumgelogen. Was war das Ende von seinem Ägyptenaufenthalt? Das Ende war in Kapitel 12. Nee, 13, Vers 1. Und Abraham zog mit seiner Frau und allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold in Ägypten. Oh, Gott hat ihn da gesegnet. Aber man hätte ja denken können, boah, Gott segnet mich, alles ist super zwischen mir und Gott. Nein, war nicht alles super. Es gab noch ein bisschen Suppe auszulöffeln. Er hatte sich die Magd da eingefangen. Oder Sarah hatte sich diese ägyptische Magd eingefangen. Sein Vater ist er losgeworden, Lot ist er mittlerweile losgeworden, der hat sich irgendwo in den Bergen verkrochen, wollte mit keinem Menschen irgendwas zu tun haben. Und das war später. Lot ist noch mit ihm? Ja. Mhm. Das kommt drei. Achso, okay. Ja, gut. Okay. Nein, ihr habt mich nicht verstanden. Zuerst ist sein Vater losgeworden. Dann ist er Lot losgeworden. Aber zuletzt ist immer noch diese Magd bei ihm, oder? Sehe ich das falsch? Ja, klar. Das meine ich so. Die Magd, diese ägyptische Magd, ist das letzte Stückchen Suppe, was er auslöffeln muss. Von seinen Konsequenzen. Ja? Und all diese Dinge, Gott hat ihm eigentlich gesagt, nö, lass das. Ne? Nach Ägypten ist er gezogen, weil er in Hungersnot war. Er hat nicht auf Gott vertraut, dass Gott ihn im Land, wo er ihn haben möchte, auch ernähren kann. Ja, so ist er deswegen nach Ägypten gezogen. Und all diese Sachen, die Abraham sich so eingebrockt hat, hat er ausgelöffelt. Ich glaube, das hat Gott beeindruckt. Okay, wo war das? Wo habe ich gerade angefangen zu lesen? Lot ist er losgeworden, der ist in Sodom jetzt. Aber eine Person ist noch in Abrahams Leben, die da hätte nicht sein sollen. Das ist diese ägyptische Magd. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Es gab schon mal einen Mann, der auf die Stimme seiner Frau hörte, was sehr fatal geendet hat. Das war Adam. Weil du der Stimme, sorry, das steht so in der Bibel, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast, sagt Gott in Mose beim Sündenfall, sagt er zu Adam. Aber all die Frauen, die jetzt das irgendwie doof finden, ja, dass die Männer nicht immer auf sie hören müssen, dass die Bibel sagt, dass die Männer nicht immer auf sie hören, die Männer müssen auf Gott hören. Ja. Und auf Gott, wenn er durch die Frau spricht, Gott kommt zuerst zu Adam. Obwohl ja Eva angefangen hat. Gott kommt zuerst zu Adam. Gott geht immer zuerst zu dem, der die Verantwortung hat.
Nicht zuerst zu dem, der gesündigt hat. So, wenn ihr Blödsinn macht, wird Gott wahrscheinlich zuerst zu den Leitern kommen und dann. Ne? Wie die Priester, so das Volk. Okay. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais, genauso wie Adam in 1. Mose 3,17. Dann nahm Sarai Abrams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham ihren Mann zur Frau. Auf Deutsch, Sarai sagte hier, hab Sex mit ihr. Er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Sarah leidet auch unter ihrer genialen Idee und muss jetzt die Sünde auslöffeln. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Was? So eine nicht demütige Frau. So eine unchristliche Frau. Erst brockt sie sich selber diese Suppe an und dann schiebt sie alles auf Abraham. Ja, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und dir. Jetzt nimmst du heute den Mund ein bisschen zu voll. Erstmal hast du dir das selber eingebrockt, jetzt schiebst du es auf deinen Mann. Und dann rufst du auch noch Gott als Richter an. Etwas, was man nie leichtfertig tun sollte. Weil man sofort auf den... Weil Gott dann auch richtet. Sarah hatte das kapiert mit Unterordnung. Sarah hat das kapiert, dass Gott zuerst zu dem Verantwortlichen geht. Sarah hat das kapiert. Deswegen sagt sie sowas und Gott tadelt sie nicht dafür. Sarah hat wahrscheinlich gemerkt, oh, das war nicht gut. Aber Sarah wusste, Abraham ist das Haupt. Und Abraham muss dafür sorgen, dass ich nicht auf blöde Ideen komme. Und wenn ich auf blöde Ideen komme, muss Abraham sagen, meine liebe Frau, ich liebe dich zwar, aber das ist völliger Schwachsinn und du machst das jetzt, das machen wir nicht. Das wusste, ja, das wusste Sarah. Und Sarah hat darauf vertraut. Sarah, ey, ihr lacht, aber Sarah ist eines der größten Beispiele für Unterordnung. Das wird im Hebräerbrief noch bestätigt. Das ist eines der größten Beispiele. Und sie hat nicht gemuckt, als Abraham sagt, tu mal so, als ob du meine Schwester bist, als sie nach Ägypten ging. Oder später, als sie zu Abimelech ging. Ja? Sarah hat das gemacht. Sarah hat verstanden, was Unterordnung heißt. Und sie wusste, wenn mein Haupt damit einverstanden ist, okay, dann ist das Gottes Problem, nicht meins. Und jetzt kommt daraus, oh, war nicht so gut mein Einfall, okay, du bist schuld, du bist das Haupt, du hättest verhindern müssen. Das ist der Vorteil von Unterordnung. Ja? Das ist der, ja, ganz ehrlich, wenn meine Frau Blödsinn macht, und ich heiße das gut, wird Gott nicht zu ihr kommen, er wird zu mir kommen, weil ich das Haupt bin. Wenn meine Frau Blödsinn macht, ich sage ihr, hör auf damit, sie macht es trotzdem, wird Gott zu ihr gehen, nicht zu mir. Ich bin raus aus dem Schneider. Ja? Wenn ich zu einem Mann Gottes gehe und Seelsorge, Rat, Hilfe möchte und ich gehe in Unterordnung und ich traue darauf, dass er der Mann Gottes ist und ich sage, lieber Mann Gottes, gib mir doch bitte einen Rat und er sagt mir, tu diese Sache. Ich mache die Sache, das ist völliger Blödsinn. Dann steht nichts Gutes dort. Rat mal, zu wem Gott gehen wird. Rat mal, wem Gott verantwortlich halten wird für den Blödsinn, der muss nicht mich, den Mann Gottes. Steht hier, Unterordnung ist ein gewaltiger Schutz. Ein gewaltiger Schutz. Bei all den negativen Konnotationen, die man bei Unterordnung, bei diesem Wort heutzutage immer mischt, ist es ein gewaltiger Schutz. Ja? Und Gott ging zuerst zu Adam. Warum hast du von der Frucht, ey, Moment mal, meine Frau hat zuerst gegessen. Nein, warum hast du gegessen? Gott geht zu Adam. Okay, Sarah hat das verstanden. Deswegen kann sie hier so eine Sache abziehen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Ey, du warst mein Mann, du warst mein Haupt, du warst nicht wachsam, du hast nicht aufgepasst. Ich komme auf dumme Ideen, passiert nur mal. Ja, ey, jeder Mensch, Abraham kam auch auf genug dumme Ideen. Hier lesen wir ja.
Das war ja üblich.
Das auch, ja, das auch, genau. Aber Sarai kannte natürlich auch die Verheißung Gottes und wusste das. Ne? Okay. Wahrscheinlich hat Abraham, André sagte ja letzten Sonntag, wahrscheinlich hat Abraham die ganze Zeit gewartet, dass Sarah wieder fruchtbar wird und dass bei ihr irgendwie ein Wunder passiert. Aber in der Bibel steht ja, Gott wartete, bis sein Leib erstorben war. Und sein Leib war hier noch nicht erstorben. Er war immer noch fähig, Kinder zu zeugen. Ja. So, er hat das. Ja, okay. Vers 6, Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen.
Oh.
Abraham muckt auch nicht auf. Er sagt, ja, okay. Er akzeptiert das. Abraham weiß, okay, ich bin hier der Verantwortliche. Ich habe das nicht verhindert. Okay. So, ne? Okay, da nun Sarai sie demütigte, floh die Magd von ihr. Okay, die Magd haut ab. Und jetzt passiert was ganz Doofes. Die Magd ist da in der Wüste, Gott kommt zu ihr, wie er zu Adam kam und fragt, wo bist du, wo kommst du her, wo willst du hin? Natürlich weiß Gott das, aber er möchte von ihr hören. Er möchte ihr die Chance geben, ihre Sünden zu bekennen. Und sie tut das. Und dann sagt Gott in Vers 10 etwas, was er wahrscheinlich besser nicht gesagt hätte. Naja, ich weiß das nicht. Aber was ich oft dachte, dass Gott besser das nicht gesagt hätte. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, zu Hagar, sieh, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Autsch. Daran hat Israel heute noch zu leiden unter diesem Satz. Ja. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr deinen Jammern erhört hat. Okay, Ismael bringt Israel ganz schön ins Schwitzen, von Zeit zu Zeit, immer noch. Und wir können dem Teufel nicht die Schuld geben. Wir können auch Gott, Abraham nicht die Schuld geben. Gott hat beschlossen, Ismael zu segnen, okay. Ja. So. So, und dann steht in Vers 16, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Jetzt wird es interessant. Vers 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei vollkommen. Auf Deutsch, sei in meiner Gegenwart, sei dir bewusst, dass ich da bin bei dir und sei vollkommen. Das geht. Ja, David sagt, ich habe den Herrn allzeit vor Augen, darum sündige ich nicht. So, wenn wir den Herrn nicht vor Augen haben und wenn wir nicht in der manifesten Gegenwart Gottes wandeln, dann ist es ziemlich unmöglich, vollkommen zu sein. Aber in der Gegenwart Gottes ist es möglich. Und Gott erneuert den Bund, ja, und verheißt ihm wieder den Sohn mit 99 Jahren. Und in Vers 15 sagt Gott, und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und König von Völkern soll vorher kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, lachte und sprach in seinem Herzen, soll einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Oh. Das erste Mal, dass Abraham seine Suppe nicht so ganz auslöffeln möchte. Ach, dass Ismael vor dir leben könnte. Was sagt Gott? Da sprach Gott, nein. Sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen. Da. Ja, so, Gott sagt, nein, Ismael nicht. Und anscheinend mochte Abraham Ismael. Ja. Danach, Vers 23, was macht Abraham jetzt? Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle die in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen und er beschnitt das Fleisch ihrer Frau, an der Tag, wie Gott ihm gesagt hat. So, und dann, das war nicht das, was ich lesen wollte. Dann kommen die drei Männer, die ganze Geschichte mit Sodom kommt. Und danach passiert Folgendes. Die Geburt Isaaks, 21. Vers 9. Isaak ist in ersten Versen 1 bis 8 wird beschrieben, wie Isaak geboren wird. Und in Vers 9. Und Sarah sah, dass der Sohn Hagar, der ägyptischen Magd, also Ismael, den sie Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Das erste Mal, als Sarah ankam und sagte, komm hier, mach Ismael mit meiner Magd. Okay, mach ich. Das war aber nicht das Wort von Gott. Das war nicht Gott, der durch Sarah sprach. Hier ist es Gott, der durch die Frau zu Abraham spricht. Und das Wort gefiel Abraham gar nicht. Das erste gefiel ihm, das gefiel ihm gar nicht. Weil es gegen sein eigenes Fleisch und Blut ging. Und es wird bei uns genauso sein. Wenn es Abraham war ja gewöhnt daran, so Leute hinter sich zu lassen. Ne? Ein Vater, okay, der ist gestorben, hat Gott ihn nachgeholt. Hat sich von Lot getrennt. Ja? Er hat bis jetzt immer seine Suppe ausgelöffelt, die er sich eingebrockt hat. Er hat immer die Konsequenzen getragen. Aber jetzt, gerade eben haben wir gelesen, Gott, bitte nicht, lass Ismael doch leben. Lass doch Ismael der Sohn sein, mit dem du ein Bund sein willst. Und jetzt kommt die Frau und sagt, guck mal hier, die beiden vertragen sich nicht. Ja? Die beiden vertragen sich nicht. Einer, die können nicht beide hier bleiben. Einer muss weg. Jag ihn fort. Aber so wollte das nicht. Hat es mehr geliebt. Ja? Aber man hat wahrscheinlich wirklich gehofft, vielleicht ändert Gott ja noch seinen Willen. Hat er ja ein paar Mal gemacht. Bei Mose. Als Mose Gott an seine Barmherzigkeit erinnert hat. Vielleicht hatte Aaron diese Hoffnung, weiß ich nicht, aber wollte nicht Ismael wegjagen. Dann lesen wir Vers 12, aber Gott sprach zu Aaron, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben, so wie deiner Magd, höre in allem, was er dir sagt, auf ihre Stimme. Wow. Diesmal sagt Gott, Aaron, du hörst gefälligst auf deine Frau. Und ja, manche Männer von uns werden sehr gut beraten, wenn sie auf ihre Frau hören würden. Aber nur damit Gott durch sie spricht. Das ist dann wieder unsere Aufgabe, das zu unterscheiden. Ja? Und ein kleiner Tipp für all die Männer, wenn es uns nicht gefällt, müssen wir besonders wachsam sein, ob es nicht gerade Gott sein könnte. Wenn es uns nicht gefällt, was die Frau sagt. Ja? Als es Abraham gefiel, war es nicht Gott. Aber als es Abraham nicht gefiel, da war es Gott. Das ist jetzt an all die Männer hier. Ja? Ich muss mich jetzt beherrschen, nicht Namen zu nennen. Das war nur Spaß. Ja. Das ist wirklich unsere Aufgabe als Haupt. Ja? Und das ist der Nachteil des Hauptes sein. Das ist der Nachteil. Man hat die Verantwortung. Der Vorteil der Unterordnung ist, man hat den Schutz. Und man hat nicht die Verantwortung. Und wem mehr gegeben ist, von dem wird mehr verlangt werden. Und wer die Verantwortung hat, zu dem wird Gott zuerst kommen. So, unsere Verantwortung als Männer ist es, zu hören, redet Gott durch unsere Frau zu uns oder nicht. Und wenn es uns nicht gefällt, müssen wir besonders aufmerksam sein. Das ist, was wir hier lernen. Okay, Vers 14. Also Vers 12 sagt Gott, höre in allem, was er dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Samenruf sein. Interessanterweise, in Vers 10 sagt Sarah, denn der Sohn dieser Magd, Ismael, soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Okay, Sarah hat ihre Lektion gelernt. Ein paar Kapitel vorher lacht Sarah über die drei Männer, über Gott, der in Form dieser drei Männer zu denen kommt und sagt, deine Frau wird in einem Jahr gebären. Und Sarah geht und lacht sich eins. Okay, Sarah hat geboren. Sarah hat aufgehört zu lachen über solche komischen Sachen. Spätestens jetzt glaubt Sarah wahrscheinlich auch all die anderen Dinge, die Gott gesagt hat. Und wir sehen das hier. Sarah fängt es auf einmal an, ernst zu nehmen, diese Verheißung. Wer wird nicht erben? Gott hat gesagt, Isaak wird den Bund haben. Isaak wird das Erbe haben. Isaak. So, jag ihn weg. Oh, auf einmal war Sarah war sich sicher. Aber Abraham hatte noch diese menschliche Liebe, die ihn gehindert hat, Gott zu gehorchen. Und wegen dieser menschlichen, seelischen Liebe hat Gott schon vor dem Sündenfall gesagt, sie werden Vater und Mutter verlassen. Das ist notwendig. Um Gott zu gehorchen. Okay. Vers 14, da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. So, und dann kümmert sich Gott selber. Gott kümmert sich um Hagar und Ismael. Ja. Und dann in Vers 22 sagt Gott zu Abraham, geh und bring doch bitte mal deinen Sohn um. Und Abraham, wie reagiert Abraham hier? Vers 22, es geschah nach diesen Begebenheiten, als die Sache mit Ismael geklärt war. Ismael war nicht, das war jetzt der Zeitpunkt, wo, das ist jetzt das erste Mal der Zeitpunkt, wo Abraham seine Suppe komplett ausgelöffelt hat. Alle die Leute, die er hätte, mit denen er nicht hätte rumhängen sollen, sind aus seinem Leben verschwunden. Lot ist nicht mehr da, die ägyptische Magd ist nicht mehr da, Ismael ist nicht mehr da, der Vater ist nicht mehr da. So, jetzt, nach allen Jahren endlich Gott gehorcht, in dem ganzen Willen Gottes drin. Okay. So, aber Gott lässt ihn irgendwie nicht in Ruhe. Gott kann ganz schön auf die Nerven gehen. Und Gott sagt, nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, ja, Gott, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, ich meine, Jakob hatte, Abraham hatte Ismael auch lieb, aber diese Liebe, die musste aufgelöst werden. Und jetzt war Abraham so weit, er hatte noch einen einzigen Sohn und er hatte noch diesen Sohn lieb. Und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Rein zufällig genau der Berg, auf dem später der Tempel gebaut wurde. Okay. Aber das nur nebenbei. So, wie reagiert jetzt Abraham? Ach Gott, bitte nicht. Schon wieder nervst du mich wegen meinen Söhnen. Nö. Da stand Abraham morgen früh auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Zack, bam. Gott sagt, die unmöglichste, perverseste Sache überhaupt. Und Abraham macht einfach. Und jetzt ist Abraham an einem ganz anderen Ort. Warum zickt Abraham hier nicht rum? Hier hätte er doch allen Grund gehabt. Gott, bist du verrückt? Oder mein Sohn? Du hast ja wohl nicht alle, außerdem hast du mir den gegeben. Ja? Nein, hier ist Abraham auf einmal so, okay, Gott. Wenn du willst, mache ich halt. So, Abraham ist an einem Punkt angekommen. Ja. Und die einzige Möglichkeit, an diesem Punkt des absoluten Gehorsams anzukommen, ist, wenn all die Ismaels weg sind. Und all die Hagars, und all die Terachs, und all die Lots. Wenn die alle aus unserem Leben verschwunden sind. All die Menschen, durch die der Feind uns beeinflusst, durch emotionale Bindungen, und solche Sachen. Und all das, und das ist die rein praktische Auslegung. Und Paulus gibt uns im Galaterbrief eine geistliche Auslegung. Er sagt, Ismael steht für das Fleisch und für den fleischlichen Menschen und für die alte Schöpfung. Und Isaac steht für die neue Kreatur, für die neue Schöpfung, für das neue Leben, was wir in Gott haben. Und nachdem das Fleisch gekreuzigt, nachdem das Fleisch tot war, da war Abraham an einen Punkt angekommen des absoluten, bedingungslosen Gehorsams und der absoluten Hingabe. Und wir werden diesen Punkt nicht vorher erreichen, bis nicht alle unsere Ismaelze tot sind oder weggejagt wurden. Und nicht alle die Lote, Lot und alle Terachs und was auch immer und Hagars und was auch immer wir alles aus Ägypten mit eingeschleppt haben oder aus Babylon, Ur, verlieren. Ja? Das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Das ist die Axt, die an die Wurzel gelegt wird. An die Wurzel von unserem alten Menschen. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir nie an diesem Ort angelangen, wo wir Gott wirklich gehorchen können. Und das ist wirklich das Kreuz. Ja. Jesus war genauso. Das war der einzige Grund, warum Jesus in allem gehorsam sein konnte und warum Jesus so bereitwillig ans Kreuz gegangen ist. Das war wahrscheinlich der Grund, warum all die Apostel kein Problem damit hatten, wenn sie auf den Scheiterhaufen oder an das Kreuz gehen mussten. Das war nicht so schlimm. Ja. Arthur Katz hat oft darüber gepredigt, über den Unterschied, wenn man ein Schwein schlachtet und wenn man ein Lamm schlachtet. Und das Schwein, das schreit und zickt und quietscht und macht Lärm und wehrt sich bis zum Letzten. Und das Lamm macht keinen Mucks, macht kein Geräusch. Und es lässt sich schlachten. Es lässt sich schlachten. Und das Fleisch ist ein schreiendes Schwein. Und es wird nicht so leicht. Und wir sehen das bei Aaron. Bei Ismael, da kommt es. Aaron hat schon so oft das hinter sich. Okay, von Terach ist er losgeworden, Lot ist er losgeworden. Aber Ismael, nein Gott, bitte den nicht. Bitte nicht den. Gott sagt, doch, gerade den nicht. Ja. Aber das war der Todesstoß für das Fleisch, für den Eigenwillen, für die Selbstsucht. Das war der Todesstoß. Und erst wenn unser Ich den finalen Todesstoß bekommen hat, dann sind wir bereit, Gott wirklich zu folgen. Und vorher können wir uns vormachen, ja Gott, ich bin dir total hingegeben, bla bla bla, das ist alles nur Käse. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Erst wenn alle Ismaels aus unserem Leben gejagt sind und nicht mehr da sind, dass sie auf uns irgendwie Einfluss nehmen können, erst dann sind wir soweit. Ja. Und wir werden nie dahin kommen. Das ist ein weiter Weg, okay, ihr habt das hoffentlich jetzt gesehen. Es ist nicht mit einmal, es ist nicht mit einmal nach vorne kommen, mit einmal Befreiung, mit einmal von einem Dämonen befreien werden, ist es nicht getan. Ja. Was war das für ein Weg, den Abraham zurückgelegt hat? Und Abraham war, Abraham hat immer seine die Suppe, die er sich eingebrockt hat, ausgelöffelt. Er hat es immer getan. Am Ende hat er gemuckt, aber er hat es getan. Das ist, was zählt. Er hat es getan. Er hat Ismael in die Wüste geschickt. Ja? Und wenn wir das nicht tun, wenn wir dazu nicht bereit sind, dann gehen wir nicht auf diesem Weg. Dann gehen wir nicht den Weg des Kreuzes, auf dem unser Eigenleben, unser Egoismus gekreuzigt wird. Das ist ein Weg. Es ist nicht ein einmalig so. Ja? Abraham ist hier am Ziel angelangt. Es steht geschrieben hier, Vers 15, 22, 15, und der Engel des Herrn rief Aaron zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, Vers 12, nein, Vers 11, 10. Und Aaron streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten, da rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben, und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Das ist die letzte Prüfung. Die letzte Prüfung ist nicht, ob unser Fleisch, unser Eigenwille gekreuzigt ist. Die letzte Prüfung von Gott. Ja, es ist ein langer Weg, bis alle Ismaels tot sind und Hagars und Terachs verschwunden sind aus unserem Leben. Es ist ein langer Weg. Und es ist sehr leicht festzustellen, gehen wir überhaupt auf diesen Weg oder gehen wir in eine ganz andere Richtung? Gehen wir den Weg, den Lot gegangen ist, der viel einfacher ist, aber nicht so cool an dem Weg. Ja. Okay, gehen wir den Weg oder gehen wir den Weg nicht? Das ist sehr leicht festzustellen. Aber was passiert, wenn wir diesen Weg gegangen sind? Dann wird Gott ein weiteres Opfer von uns fordern. Und zwar wird Gott dann uns fragen, bist du bereit, auch deine geistlichen Gaben auf den Altar zu legen. Deine Berufung oder die Gaben, die Gott dir gibt. Bist du bereit, auf deine Position als Leiter zu verzichten? Gott hat mich das mehrmals gefragt. Ob ich wirklich bereit bin, zu verzichten. Ob ich daran festhalte oder nicht. Und ich könnte dann, Gott, du hast mich eingesetzt, du hast mir das gegeben. Sorry. Du erinnerst mich ständig, wenn ich vorne stehe, an all diese komischen Bibelverse, so dass es mir ziemlich leicht fällt zu predigen und die Leute es halt cool finden. So, das ist deine Gabe, Gott, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. So, und was ist, wenn Gott sagt, oh, bist du bereit, das auch aufzugeben? Nein, das ist doch geistlich, das ist doch gut. Aber Gott fragt Abraham, bist du bereit, selbst das Geistliche, was Paulus nennt das in Galater, das Geistliche, bist du bereit, selbst das aufzugeben? Und die meisten Leute sind es nicht. Die meisten Leute ist ihr eigener Dienst wichtiger als Gottes ultimative Ratschlüsse und ultimative Absichten und Pläne. Ich habe euch ja letztes Mal Sonntag gesagt, was die sind. Ja. Und Gott wird das auch prüfen. Aber okay, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen um diese Art von Prüfung, solange unsere Ismaels noch da sind. Da müssen wir wahrscheinlich alle hier keine Gedanken machen. Okay, vergessen wir das wieder. Ja. Vergessen wir das wieder. Die Frage, die für uns viel aktueller ist, sind wir wirklich auf diesem Weg? alle, das Ismael, den Ismael in uns loszuwerden, das Fleisch zu kreuzigen. Sind wir auf diesem Weg, so zu diesem Lamm zu werden? Psalm 32. Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sich sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Ja. So, Gott will uns mit seinen Augen leiten. Das heißt, wenn Gott in die Richtung guckt, sehen wir das und gehen in die Richtung. Aber wenn wir wie ein Esel oder wie ein Pferd sind, dann muss Gott einmal ziehen und er muss nochmal ziehen. Okay, solange er zieht, dann gucken wir so langsam in Gottes Richtung. Aber solange der Zügel los ist, geht es wieder in unsere eigene Richtung. Und dann zieht Gott und hält gezogen. Okay, Gott, ich gehe. Ich hab Bock, dir zu gehorchen, aber ich muss das ja machen. Ja. Dann sind, die Bibel sagt, wir sind dann wie Ross und Maultier, die keinen Verstand haben. Und die Bibel sagt auch, Gott möchte sowas nicht. Gott hat ja keine Lust darauf. Und Gott, wir haben es bei Lot gesehen, Gott zieht da nicht allzu lange. Wenn wir keinen Bock haben, dann wird Gott uns nicht zwingen. Weil Gott hat nur Bock auf die, die Bock haben. Das sehen wir in Hohen. Gott möchte eine Braut. Gott möchte jemanden, der ihn liebt. Und Liebe kann man nicht erzwingen. Und Gott kann die Liebe auch nicht erzwingen. Gott wirbt um uns. Und ich bin mir sicher, wenn wir irgendwann mal alle vor dem Richterthron stehen, vor dem Richterstuhl stehen, dann werden wir alle auf einmal plötzlich erkennen, wie Gott das ganze Leben lang um uns geworben hat und sich Mühe gegeben hat, unser Lieb, unser Herz zu gewinnen. Und es in Offenbarung steht, es gibt Leute, die haben dieses Verlangen in sich, komm Herr Jesus, komm, die haben diesen Schrei in ihrem Herzen. Die haben diese Liebe zu Gott. Und es gibt aber auch viele, die sind wie Ross und Maultier und haben keinen Verstand. Und Gott sagt, mach das nicht. Und sie machen doch. Und Gott sagt wieder, mach das nicht. Und sie machen wollen aber. Das ist diese Eigensucht. Ja? Wenn ihr nicht glaubt, dass das wirklich böse ist, in Galater steht, dass ein sehr, sehr radikaler Vers, den viele am liebsten aus der Bibel streichen würden, weil sie sich das aber nicht trauen, deuten, interpretieren sie den einfach um. Galater 4, 5, Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, und wenn wir schon mal Galater sind, können wir auch ein Kapitel zurückgehen, da steht, ja. Wo steht denn das mit Ismael und mit der Magd und der Verhandlung? Ja. Sag, es steht doch geschrieben, dass Aaron zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der aber von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, aus der eigenen Kraft. Der von der Freien aber aus der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das ist zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Und dann Vers 28. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaaks Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte. Das bedeutet es, dass Ismael Mutwillen an Isaak trieb. Er hat ihn verfolgt. Und wenn die beiden zusammengeblieben wären, hätte Ismael Isaak umgebracht. Weil das Fleisch wird immer den Geist umbringen. Versuchen. Ja. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Oh, das hat die Frau gesagt, aber okay, war die Schrift. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Ja? Und dann erzählt Paulus im Kapitel 5, was passiert, wenn der nach dem Fleisch geboren nicht hinausgejagt wird. Offenbarer sind die Werke des Fleisches, 5,19, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, 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 Egoismus, Selbstsucht, Zwietracht, Partei und Neid, Mord und andere solche Sachen. Und dergleichen 21, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Autsch. Warum ist da Selbstsucht reingerutscht? Das haben wir doch alle. Trunkenheit oder Zauberei, sowas tun wir ja nicht. Oder Ehebruch oder Unzucht. Oder Neid und Mord, hat Gott uns ja frei gemacht davon. Aber Selbstsucht, wie ist das da reingerutscht? Das ist ein bisschen unfair, ne? Das haben wir ja alle. Und wieso sagt Gott, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben? Wieso sagt er das? Ich bin auch wiedergeboren. Ich habe doch die und die und die und die Erfahrung mit Gott gemacht. Ich habe immer noch Selbstsucht, aber ich habe doch die und die Erfahrung mit Gott gemacht. Aber ich habe immer noch Selbstsucht. Hm. Und Gottes sagt, nö, wirst nicht erben. Es sei denn, ne? Dieser nach dem Fleisch, das Fleisch in uns muss wirklich sterben. Weil es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir gehen entweder auf dem Weg des Kreuzes oder den anderen Weg. Und wenn wir auf den Weg des Kreuzes gehen, ist es sehr leicht festzustellen, lassen wir den anderen den Vortritt. Sag, Abraham war auf diesem Weg. Er war nicht immer vollkommen im Willen Gottes und er war nicht immer perfekt und so weiter, aber er war auf dem richtigen Weg. Ja? Abraham, okay, Abraham hatte sich das eingebrockt mit Lot, aber er ist auf dem Weg geblieben. Er hat Lot die Wahl gelassen. Lot, du entscheide dich. So, er hat Lot keine Vorwürfe gemacht. So, wisst ihr, wenn ihr zu uns kommt und sagt, oh, ich möchte Gebet, meine Arbeitskollegen sind so gemein zu mir. Dann seid ihr wahrscheinlich nicht auf dem Weg. Oder Gott? Weil Gott lässt es zu, dass eure Arbeitskollegen gemein zu euch sind. Ja? Gott hat es zugelassen, dass Josef ins Gefängnis geschmissen wurde. Paul, du willst sowas nicht sagen, ne? Ist ja gut. Ich bin
Arbeitskollegen.
Ach so. Ja? Gott hat das zugelassen, dass Josef als Sklave verkauft wird. Gott hat es zugelassen, dass Josef ins Gefängnis kommt. Gott hat es zugelassen, dass David, obwohl er zum König gesalbt wurde, jahrelang warten musste, bis er wirklich sein Erbe antreten konnte. Ja? Und Josef lief nicht durch Gefängnis und sagt, oh Gott, Mann, warum machst du das hier? Was soll das? Nein, er hat im Gefängnis sich so eingesetzt, dass er mehr getan hat als alle anderen und eine Aufseherposition gekriegt hat. Das macht ihr nicht, wenn ihr mit Gott, auf Gott sauer seid oder wenn ihr murrt. Dann sitzt ihr da, ne, ich bin berufen als König, ich bin nicht hier berufen, Diener aller zu sein. So, aber Jesus sagt, im Reich Gottes ist es nicht so. Im Reich Gottes ist es nicht so. Und im Psalmen heißt es, dass Gott Moses Füße im Holz gelegt hat. Gott hat nimmt selber die Verantwortung dafür auf sich, dass Josef im Gefängnis, damit er nicht zu früh in eigener Kraft losmarschiert. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Mose in der Wüste gelandet ist und da 40 Jahre lang zu nichts werden musste, so dass er am Ende von den 40 Jahren noch nicht mal eine eigene Herde hatte. Es steht geschrieben, und Mose hütete die Herde seines Vaters. Und mit der ging er, des Schwiegervaters, und mit der ging er in den hinteren Teil der Wüste, und da sah er einen Busch brennen. Wisst ihr, Mose war da. Das war der Punkt, wo bei Mose der Ismael tot war. Wo das Fleisch bei Mose tot war. Mose hatte noch nicht mal Bock auf eine eigene Herde, sich irgendeine eigene Existenz aufzubauen. Mose war so, okay Gott, vielleicht habe ich es vermasselt, keine Ahnung, entweder du machst was, oder ich werde garantiert keinen einzigen Finger mehr rühren. Aus meiner eigenen Kraft, aus meinem Fleisch heraus. Und ja, Es war nötig. Ja? Es war kein, diese 40 Jahre waren nicht verschwendete Zeit. Es war keine verschwendete Zeit. Und so können wir erkennen, sind wir auf dem Weg. Sind wir auf dem Weg. Wenn wir immer Recht haben wollen, sind wir nicht auf dem Weg. Wenn wir die Schuld immer bei anderen suchen, sind wir nicht auf dem Weg. Und die Wahrheit ist, kein Mensch ist automatisch auf dem Weg. Als Adam gesündigt hatte, das Erste, was er danach tut, Gott, die Frau ist schuld, er sucht die Schuld bei jemand anders. Und es endet ja nicht damit, dass wir die Schuld bei anderen suchen. Es endet immer damit, dass Gott die Schuld zugesprochen wird, weil Gott hat alles zugelassen. Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die ist schuld. Also wenn wir Ausreden suchen, warum es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, dann sind wir nicht auf dem Weg. Sind wir nicht auf dem Weg, der dahin führt, dass unser Fleisch gekreuzigt wird. Ja. Wenn wir über Gott meckern, wenn wir Gott die Schuld in die Schuhe schieben, dann sind wir nicht auf diesem Weg des Kreuzes. Aber wir sind auf diesem Weg des Kreuzes, wenn wir so wie Abraham immer unsere Suppe auslöffeln. Oder wenn wir uns demütigen. Und wenn wir merken, oh, Gott spricht gerade durch meine Frau zu mir oder durch meinen Papa und sagt mir so ein paar Sachen, die ich gar nicht hören will. Oder wenn der Vater sich demütigen muss und sagt, Gott spricht gerade durch meinen frechen Sohn zu mir, was, glaube ich, noch schwieriger ist und noch eine größere Demütigung erfordert. Ja. Und wenn wir in der Lage sind, Gott zu hören, dann, okay, dann haben wir den richtigen Weg eingeschlagen. Wenn das Licht kommt, Gottes Licht, und sagt, das in deinem Leben ist nicht in Ordnung, so, und wir sagen, okay Gott, und wir bekennen das, dann sind wir auf dem Weg. Wenn wir Ausreden suchen, das machen doch alle, ist ja nicht so schlimm. Ich kann eh nichts machen, Gott. Okay, dann sind wir nicht auf dem Weg. Dann bin ich auf dem Weg. Und Abraham war nicht von Anfang an ein Mann des Glaubens. Ja? Abraham hat Gott nicht geglaubt, dass er ihn da in Kanaan durchfüttert. Er ist nach Ägypten abgehauen. Aber Abraham war auf dem richtigen Weg, ein Mann des Glaubens zu werden. Und er ist ein Mann des Glaubens geworden. Und Abraham hatte seine Probleme, zu glauben, dass Gott aus einem unfruchtbaren Abraham, dessen Leib erstorben war, und aus einer unfruchtbaren Sarah, die eigentlich keine Kinder mehr gebären konnte, doch noch was zu produzieren. Wir haben ja gerade gelesen, dass ihm das schwer fiel, das zu glauben, und deswegen hat er überhaupt Ismael da produziert. Ja, es war nicht bei Abraham so, boah, super, toll, von jetzt auf gleich. So, es war ein Weg, den er gegangen ist. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir auch am Ziel ankommen. Ob das in 5 oder in 50 Jahren ist, das weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Ja? Und wenn wir bereit sind, die Suppe auszulöffeln, die wir uns eingebrockt haben durch unseren Ungehorsam, und wieder zu stehen, dann wird der Weg, und wenn wir das machen, dann werden wir wahrscheinlich keine unnötigen Umwege nehmen. Ja. Und dann werden wir irgendwann da ankommen, dass unser Ismael oder die Werke des Fleisches ausgemerzt sind in unserem Leben. Und das wird dann passieren. Und wir werden das Reich Gottes erben. Okay. Ich bete, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Licht jetzt kommst und jedem zeigst, auf welchem Weg er ist. Ich möchte dich bitten, dass dein Licht zu uns kommt. Alle Dinge aus unserem Unterbewusstsein hochholt in unser Bewusstsein, die uns zeigen, auf welchem Weg wir wirklich sind. Zeige uns, ob wir immer noch auf dem Weg sind, weil wir bleiben da ja nicht automatisch drauf, oder ob wir irgendwo abgebogen sind von dem uralten Pfad, dem uralten Weg. Und wir bitten dich, wie David gebetet hat, prüfe mich, Gott, und prüfe mein Herz und sieh, ob ich auf einem bösen Wege bin, und leite mich auf einem ewigen Weg. Leite uns auf diesen uralten Pfad, der in dein Herz hineinführt und der in uns dieses Herz des Lammes produziert, dieses demütige Herz, was nicht aufmuckt. was mich aufmuckt. Es gibt einen Psalm, da heißt es: Binde den Stier an den Altar. Binde ihn an den Altar. Warum muss der Stier an den Altar gebunden werden? Und ein Stier steht für unsere Stärke. Du weißt, wo der ist. Aber ich dachte, ist er nicht. Binde den Stier. Binde das Festopfer, ja. Mit Stricken an den Altar. Wer weiß, wo das steht? Rechts oben in der Schlachtelle zum Herrsch. Das hätte ich auch nicht mehr genommen. Egal. Ich hab's. Psalm 118. Vers 27. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Warum muss das Opfer mit Stricken an die Hörner des Altars gehen? Weil es hat keinen Bock, auf dem Altar zu bleiben. Weil der Stier weiß, das Festopfer weiß, auf dem Altar wird es sterben. Und es hat keinen Bock zu sterben. Und das ist ein Bild für unser Fleisch. Es möchte nicht am Kreuz hängen bleiben. Unser Fleisch, dafür gibt es nur einen Weg, der Weg muss zum Kreuz führen, es muss am Kreuz bleiben. Unser Fleisch muss am Kreuz bleiben. Und es muss mit Christus sterben. Aber es hat keinen Bock. Und es stirbt einen sehr langsamen Tod. Und es ist wie so ein Schwein, das schreit und sich wehrt und es will nicht. Unser Eigenwille will nicht aufgeben. Deswegen müssen an das Kreuz gebunden werden. Vor allem, wenn das Licht kommt. Hier steht, der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. So, wenn Gott mit seinem Licht kommt, wenn der Heilige Geist uns zeigt, die Dinge sind nicht in Ordnung in unserem Leben. So, wenn wir dann nicht fest an das Kreuz geklammert sind, fest an Jesus, dann werden wir weglaufen vor dem Licht. Und in Johannes 3, da steht, darin besteht das Gericht Gottes. Dass das Licht gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Gericht kommt nicht wegen der Sünde, das Gericht kommt, wenn wir vor dem Licht weglaufen. Das Gericht kommt, wenn wir vom Kreuz weglaufen, wenn wir nicht auf dem Altar bleiben. Dann kommt das Gericht. Jesus, während du jetzt dein Licht gibst, wollen wir uns an dein Kreuz klammern und wollen in dir, dem gekreuzigten Lamm Gottes, bleiben. Und wir wollen sagen, dein Wille geschehe, Herr, und nicht meiner. Jesus, und wir wissen, dass du uns von Mord und Hass und Eifersucht und Unreinheit befreien kannst. Und viele hier sind davon frei geworden. Aber du kannst uns auch von Selbstsucht befreien. Du kannst uns auch von Rechthaberei befreien, Jesus. Du kannst uns auch davon befreien, dass wir immer denken, dass wir richtig sind und die anderen nicht. Und du kannst uns auch davon befreien, dass wir denken, wir wissen immer alles besser. Und Jesus, das wollen wir. Wir wollen uns an deinem Kreuz festhalten, bis das Fleisch in uns nicht mehr aufmuckt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du einem jeden hier zeigst, was das praktisch für ihn bedeutet. Zeige einem jeden, wie er zu dir diesen Weg gehen kann, der letztendlich zu deinem Kreuz führt und wie er sich dort an dich, den gekreuzigten Christus, klammern kann und sagen kann, ich möchte nicht mehr mich lösen von diesem gekreuzigten Christus. Nichts soll mich mehr hier von diesem Platz wegbringen. Und ich bleibe hier, nicht nur bis mein Fleisch gekreuzigt ist und wirklich tot ist. Ich bleibe auch so. Ich bleibe auch an diesem Platz und lasse mich nicht durch geistliche Dinge davon wegbringen. Auch nicht durch Kraft oder Gaben oder andere Dinge. Nichts soll uns von diesem Ort wegbringen. Jesus, wir klammern uns an dein Kreuz. Wir wollen eins werden mit dieser Gesinnung.
wirke das in mir und in jedem, der das möchte.